Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich spreche heute mit Isabel Henschen. Isabel ist CEO und Gründerin eines gemeinnützigen Startups namens You and You, das 2020 gegründet wurde und dieses Jahr so richtig starten soll. Es geht dabei nicht um ein Produkt, das man käuflich erwerben kann oder um eine Dienstleistung, sondern You and You ist ein digitales Tool für Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Ja, ich möchte heute von ihr wissen, was Betroffene denn wirklich brauchen und wie ein solches digitales Tool den Betroffenen helfen kann. Denn es gibt ja aktuell auch schon Hilfsangebote, aber eben nicht in dieser digitalen Form. Ja, dann sage ich Hallo Isabel.
Hi Nina.
Ja, schön, dass du die Zeit für unseren Podcast gefunden hast. Bevor wir gleich tiefer ins Thema einsteigen und über You and You sprechen, würde ich gerne mal mehr ein bisschen zu dir erfahren. Ich habe mal auf dein LinkedIn-Profil geschaut und habe gesehen, dass du ja eigentlich eher so aus diesem bildnerischen, künstlerischen Bereich kommst. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie kamst du denn dann auf das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt?
Ja, also erstmal danke, dass ich heute hier sein kann. Ja, du hast es schon richtig gesehen. Ich kam eigentlich aus der Kunstgeschichte und aus dem Kunstmarkt und wollte da auch beruflich weiter reingehen, aber habe dann während meines Studiums im privaten Umfeld mehrere Fälle von sexualisierter Gewalt gehabt, die super heftig waren und die mich einfach sehr beschäftigt haben. Und es hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe versucht, meinen Freundinnen zu helfen. Habe versucht, für die Informationen und Hilfsorganisationen zu finden und versucht zu sehen, was ist denn eigentlich so hier die Rechtslage und welche Infos braucht man und so weiter. Und es fiel mir sehr schwer, Infos zu finden. Und es war also sozusagen diese persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema, dass ich da wirklich immer weiter reingegangen bin. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, immer mehr darüber und habe gemerkt, da sind ein paar Lücken da, also ungenutzte Potenziale, die einfach von niemandem bisher wirklich genutzt wurden oder zumindest nur in Teilbereichen. Und dann, ich hatte vorher in ein paar Startups gearbeitet und dachte mir, okay, hier ist eine Lücke und da kann ich tatsächlich was tun. Und dann habe ich erstmal den Kunstmarkt hinten angestellt und gesagt, dann werde ich jetzt einfach versuchen, selber da ein bisschen was zu verändern, damit sich die Situation für alle Betroffenen endlich mal wirklich, wirklich ändern kann.
Ja, sehr cool. Was waren das denn für Hürden? Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, du kanntest jetzt eine Freundin zum Beispiel, die ein Problem hatte und wolltest ihr helfen. Mhm. Mein erster Schritt wäre dann wahrscheinlich einfach irgendwie zu googeln erstmal, was gibt es vor Ort für Hilfsangebote? Was waren dann so die ersten Hürden, die dann da aufgetaucht sind?
Das war in den unterschiedlichen Fällen unterschiedlich. Bei einigen waren die Hürden da, dass es einfach psychisch super belastend war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ich, sagen wir mal, vorsichtig sein musste, wann, ob ich das anspreche, wann ich das anspreche, wie ich das anspreche. Also schon in der Kommunikation war zum Teil das einfach schwierig oder belastend, sagen wir mal so. Dann ging es aber auch weiter, genau wie du gesagt hast. Also ich habe gegoogelt, ich habe nach Informationen gesucht und habe häufig gute Artikel gefunden und auch Internetseiten, die aber sehr generell waren und wo aus guten Gründen dann immer wieder auf, sagen wir mal, persönliche Beratungsangebote, also sowohl am Telefon, in Person etc. verwiesen wurde, mit Expertinnen und Experten, die sich da auskennen, um den konkreten Fall einschätzen zu können. Und das war aber häufig für die jeweilige Freundin von mir einfach zu dem Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich, ob zeitlich oder psychisch und so weiter. Es kommen Sachen hinzu wie die Sprache, es kommt Sachen wie die Öffnungszeiten, passt das mit den Arbeitszeiten oder mit anderen Verpflichtungen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt keine Informationen, gibt keine Möglichkeit zu filtern, in Anführungsstrichen, und eine Ebene weiterzugehen. Also nicht die ganz generellen Informationen zu bekommen, zum Beispiel XY ist strafbar, sondern weiterzugehen und so grundlegende Fragen zu beantwortet zu bekommen, wie läuft denn das eigentlich ab, wenn ich anzeigen möchte? Oder wo kann ich denn rechtliche Beratung bekommen, wenn ich mir die gar nicht leisten kann? Oder als Studentin zum Beispiel Sorgen habe, dass jetzt schon das erste Gespräch so teuer ist, dass ich dann in finanzielle Schwierigkeiten komme und so weiter. Das heißt, es ging viel um die praktischen Dinge und die Sachen, die dann im Alltag konkret relevant wurden.
Also ist das Problem, das dann bisher auch bestand, dass einfach die ganzen Informationen nicht so gebündelt sind, man dann zum Beispiel auf einer Seite Hilfe bekommt, zur Hilfe in psychotherapeutische Hilfe, dann auf der anderen Seite muss man dann aber irgendwo anders hin, um dann etwas zur Anzeige zu bringen.
Ja.
Und ihr versucht das Ganze jetzt quasi so zu bündeln.
Genau, also mit Lou and You habe ich ein Projekt gestartet, das wirklich zum Ziel hat, dass man auf einer Seite schon mal sich einen guten Überblick verschaffen kann, dass man auf einer Seite zu medizinischen und psychologischen und juristischen Themen und Beratungsangeboten, die es gibt, dass man das auf einer Seite findet und so auch erklärt bekommt, dass man es wirklich versteht, also niedrigschwellig und so, dass man sich nicht noch irgendwie super krass konzentrieren muss, um einen Text zu verstehen, der Fachsprache beinhaltet. Das sind einfach so Hürden, die, wenn es wirklich konkret wird und es jemandem richtig schlecht geht in dem Moment oder ein Trauma sogar da ist, das ist nicht besonders realistisch sozusagen, dass man sich da noch gut konzentrieren kann und komplizierte Sachverhalte irgendwie checkt. Dementsprechend das Bündeln und dann eben aufzeigen, wo der Weg, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen, je nachdem, was man machen möchte.
Wie kann ich mir das dann konkret vorstellen, wenn ich dann auf Lou and You gehe? Gerade ist es ja, soweit ich weiß, noch nicht ganz fertig. Wenn das Angebot dann aber soweit steht, ist das dann so eine Art Hilfe-Chat, dass wir dann immer Antworten geben werden, die ich aufrufen kann? Oder ist das dann mehr so eine Informationsplattform?
Genau, du hast gerade gesagt, wir sind noch nicht fertig. Wir haben gerade mit der Entwicklung angefangen. Wir wurden vom BMWI, beziehungsweise das heißt jetzt gar nicht mehr so, wir wurden vom Wirtschaftsministerium gerade gefördert. Und entwickeln Lou jetzt bis Ende August fertig. Und das kannst du dir so vorstellen, dass du auf die Seite kommst und da werden dir erstmal wie so eine kleine, so ein Questionnaire, so ein paar Fragen gestellt einfach. Zum Beispiel, welche Art von Gewalt hast du erlebt? Wie lange ist das her? In welchem Bundesland lebst du? Später wird es sogar die Postleitzahl sein, also sehr konkret. Unterschiedliche Faktoren kurz abgefragt. Und je nachdem, was du da angibst, wenn du auf Weiter klickst, bekommst du dann eben eine Übersicht über die unterschiedlichen Themen, die relevant sind. Die haben wir dann zeitlich geordnet. Also es gibt einige Themen, die super, super dringend sind. Wenn du zum Beispiel Spuren sichern lassen möchtest, wäre es gut, wenn die als erstes angezeigt werden und dann später zum Beispiel erst zu eher langfristigen Sachen wie einer Therapie. Und das heißt, du kriegst dann also kurze Texte und kannst dann dich immer weiter reinklicken, sodass sie dann ausklappen und du auf einen Blick schon mal siehst, okay, das ist jetzt, das sind die Themen, die relevant sein könnten und du kannst dir selber aussuchen, das möchte ich machen, das ist für mich interessant, das will ich mir vielleicht überhaupt nicht anschauen, weil beispielsweise eine Anzeige gar keine Option ist für dich und das heißt, du kannst dann das nutzen, so ein bisschen wie so eine Begleitung, auf die du immer wieder zugehen kannst, wenn du gerade eine Frage hast, konkret oder wenn du auch einfach wissen willst, okay, jetzt gerade habe ich einen Moment, einen Abend, ich sitze zu Hause und denke mir so, okay, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Was mache ich jetzt als nächstes? Und dann kannst du da Texte lesen, du hast Kontaktinformationen und es soll so ein bisschen sein wie ein breites Angebot, das du für dich selbst sehr, sehr leicht spezifizieren kannst, damit du nicht überfordert bist.
Ja, ich finde ja auch die Idee, dass man da jetzt auch erstmal nicht sofort jemanden persönlich anrufen muss, auch irgendwie gar nicht so unwichtig, weil ich kenne das von mir selber oder auch von vielen Menschen in meiner Generation, dass dieser Anruf ja allein schon eine große Hürde ist, selbst bei ganz nichtigen Themen, wie irgendwie ein Arzttermin oder irgendwas ganz Bescheuertes, aber dann, wenn es einem wirklich so schlecht geht, ist es ja sicherlich für viele Betroffene auch nochmal was ganz was anderes, da auf einmal mit jemandem reden zu müssen, also das alles schildern zu müssen, deswegen ist das ja sicher wirklich gut, da so ein niedrigschwelliges Angebot zu haben.
Ja, ich glaube, da sprichst du was an, was ganz viele junge Leute kennen, dass wir einfach eher jetzt über zum Beispiel einen Chat oder Ähnliches kommunizieren oder per E-Mail. Und es ist eben gerade bei diesen emotionalen Themen schon echt eine Hürde, das überhaupt jemandem zu sagen. Selbst wenn man die Person, wenn man gar nicht weiß, wer da hinter dem Computer oder hinter dem Telefon sitzt, selbst wenn man der Person nie begegnen wird, aber das alleine für sich selbst zu wissen, ist für die meisten Betroffenen schon so ein krasser Schritt, der so lange dauert und so viel Auseinandersetzungen mit sich selbst auch meistens voraussetzt. Also das heißt, nicht jede Person, die betroffen ist, weiß in dem Moment, in dem es gerade passiert ist, so, das war jetzt eine Straftat zum Beispiel oder das hat mir geschadet in irgendeiner Form. Und dann das auszusprechen, ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt. Und deswegen Es ist super, dass es telefonische Angebote gibt und für viele Leute sind die auch genau das Richtige. Aber für andere, vor allem so, die relativ jung sind und ungern telefonieren, ist es dann eben nochmal eine Hürde, die man schon mal überwinden muss, um dann die nächste Antwort zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, okay, also so viele Arten von Themen gibt es nicht. Es ist begrenzt und zumindest die generellen Informationen, die könnte man doch aufbereiten und dann je nachdem, welche Frage, wie du die Frage beantwortest, zum Beispiel um welche Art, Art von Gewalt es geht, an welchem Zeitpunkt, dann kannst du das Gespräch erstmal vermeiden und schon einen Schritt weiterkommen.
Lou und You soll ja auch jetzt nicht nur so Tipps und Ratschläge geben, sondern es geht ja auch dabei, Betroffenen zum Beispiel bei der Beweissicherung zu helfen und auch Fälle wirklich zur Anzeige zu bringen, wenn sie das denn möchten. Ist es denn inzwischen einfacher geworden, generell auch auf digitalem Weg eine Anzeige zu erstatten in einem solchen Fall oder muss man da schon dann sehr früh schon zu einer Polizeidienststelle gehen?
Also wenn man anzeigen möchte, und das ist einfach bei den allerwenigsten Menschen aktuell der Fall, dann muss man, hat man in einigen Bundesländern die Möglichkeit, auch digitale Anzeigen zu machen. Aber auch, selbst wenn das grundsätzlich funktioniert, nicht immer bei diesen sogenannten Kapitalverbrechen, also Verbrechen, die wirklich sehr schwerwiegend gewertet werden, auch vom Staat. Das heißt, der Gang zur Polizei oder dass die Polizei zu einem nach Hause kommt zuerst mal, der ist eigentlich unumgänglich. Und das bedeutet, dass, und damit sind dann auch wieder ganz viele Ängste verbunden, was passiert da, was werde ich gefragt. Digitales Anzeigen ist leider noch, es wäre schön, wenn das funktioniert. Ganz viele Leute wünschen sich das, aber es geht noch nicht. Und das sieht man unter anderem auch an der Polizeistatistik. Also wenn man sich bestimmte Verbrechen anschaut, dann sind die Anzeigen nach MeToo deutlich hochgegangen. Also deutlich ist auch relativ, aber die Anzeigen sind hochgegangen 2017, 2018, sind aber auch wieder gesunken. Und es ist nicht so das eingetreten, was man vielleicht vermutet hätte, dass sie so eine Barriere ist, die einmal geöffnet ist, sozusagen die gesellschaftliche Awareness ist da und dann gibt es mehr Anzeigen, dass es nicht passiert. Und das ist, glaube ich, genau Ausdruck davon, dass unterschiedlichste Hürden halt davor stehen und einfach das verhindern. Und das heißt, wir wollen mit Lou & You wirklich dabei helfen, sich vorzubereiten darauf, was passiert bei der Anzeige, was würde in dem Prozess passieren, wie kann ich denn die Chance, das ist immer ein bisschen makaber, das sozusagen, wie kann ich die Chance erhöhen auf Erfolg bei einem Gerichtsprozess, weil man natürlich sich dem auch nicht aussetzen möchte, wenn es total hoffnungslos von vornherein wird. Das heißt, man wird dann bei Lou & You auch digitale Beweise hochladen können, wie Fotos oder Screenshots, Videos, Sprachaufnahmen. Ob das verwertet werden kann, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das muss ich auch immer direkt dazu sagen, weil das Datenschutzfragen betrifft. Aber es ist super wichtig, dass Dinge, die heute im Alltag einfach passieren, weil man auf dem Handy eine Konversation hat oder weil man eine Sprachaufnahme hat oder weil jeder heute ein Fotoapparat über das Handy parat hat, dass die Dinge, die es gibt, dann tatsächlich auch einfließen können in eine Bewertung von so einem Fall.
Du hast ja gerade schon Statistiken angesprochen. Das ist ja gerade so ein Thema, was bei häuslicher und sexualisierter Gewalt so ein bisschen schwierig ist, da zu wissen, wie hoch die Zahlen tatsächlich sind, weil ja eben viele nicht zur Anzeige gebracht werden. Weißt du, ob es da so Schätzungen gibt, wie hoch da so der Prozentsatz der Fälle ist, die eben nicht zur Anzeige gebracht werden?
Also ja, da sprichst du so die ganz große Krux an. Wir leben in einer Gesellschaft, die super viel weiß, die super viele Daten hat, die super viel forscht auch. Aber leider mangelt es so sehr an den Daten und an dem Wissen, sogar am Grundlagenwissen, dass man eigentlich immer im Dunkeln tappt. Das heißt, wir wissen nur sicher, dass die allermeisten Fälle nicht angezeigt werden. Und man geht davon aus, einige schätzen, es werden nur 10% angezeigt. Ich persönlich halte das für eine sehr, sehr, sehr optimistische Schätzung, die mit der Realität vermutlich wenig zu tun hat. Ich glaube, selbst wenn es 5% wären, wären das sehr viel. Ich glaube also eher, ehrlich gesagt, dass das im niedrigen einstelligen Bereich liegt. Wenn wir jetzt zum Beispiel konkret über Vergewaltigung beispielsweise sprechen, Da wird das, wenn das 5% wären und das irgendwann in der Forschung gezeigt werden kann, dann würde ich mich sehr freuen. Glaube aber nicht so richtig dran. Und bei anderen Straftaten ist das sehr ähnlich. Also zum Beispiel bei häuslicher Gewalt ist es nochmal ein sehr heftiges Thema eben, weil da lebt man eben mit einer Person zusammen, häufig Partner, Partnerin, eine Person, die man liebt. Und wer da anzeigt, das ist nochmal ein Risiko in sich und dementsprechend dürfte auch das im sehr niedrigen einstelligen Bereich liegen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch gerade, dass alles, was so im familiären Umfeld passiert, dass man da ja wirklich von einer sehr hohen Dunkelziffer bestimmt ausgehen muss. Ein Thema, was ich auch interessant fand, was ich jetzt bei Lou and You gesehen habe, war dieses Thema Handyüberwachung, dass sehr viele Betroffene eben auch gar nicht so frei kommunizieren können. Das war so etwas, das hatte ich jetzt selber gar nicht so auf dem Schirm. Da wollt ihr auch Hilfsmöglichkeiten anbieten. Wie sieht das denn konkret aus?
Genau, also ganz viele Betroffene von häuslicher Gewalt, und das geht mit sexualisierter Gewalt auch häufig Hand in Hand, aber ganz viele Betroffene von häuslicher Gewalt haben das Problem, dass sie überwacht werden. Sowohl was sie im Leben tun, mit wem sie sich treffen, mit wem sie Zeit verbringen, mit wem sie sprechen, was sie tun, aber auch welche Seiten sie im Internet anschauen oder welche Apps sie auf dem Handy haben, mit wem sie bei WhatsApp schreiben oder ähnliches. Und das bedeutet, für eine Person, die in so einer Notlage ist und die sich Hilfe suchen muss, sie muss ja an eine Person theoretisch, wenn sie das möchte, eine Nachricht schreiben in irgendeiner Form oder anrufen oder ähnliches. Wenn jetzt aber alles überwacht wird, ist das ein Riesenrisiko, dass die Person, die gewalttätig ist, das sehen könnte. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen mehr Innovation da reinbringen und ein bisschen kreativer werden, haben wir gesagt. Und da werden wir Folgendes machen. Das wird einmal die anderen Kommunikation geben. Das bedeutet, das Erste ist, dass wir Leuten ganz, ganz einfach erklären, wo ist das Risiko, dass ich überwacht werde? Oder wenn ich überwacht werde, wie kann ich dazu führen, wie kann ich dafür sorgen, dass gar nicht gesehen wird, dass ich auf null-new.org war zum Beispiel. Also das heißt, wie lösche ich meinen Browserverlauf? Wie kann ich dafür sorgen, dass sowas nicht gefunden wird? Oder wie kann ich beispielsweise dann im Notfall beispielsweise bei einer Freundin oder einer Bekannten an den Computer gehen und das zu nutzen oder ans Handy? Und nach dieser Aufklärung, nach diesem ersten Sicherheitscheck, den jede Person machen wird, können wir dann eben Informationen geben. Und es gibt dann auch eine anonyme Kommunikation. Bedeutet, es darf halt nie ein Anruf bei dir landen. Es darf nie eine E-Mail bei dir landen, in der steht, sehr geehrte Frau Müller, wir haben jetzt am nächsten Donnerstag einen Termin in der Beratungsstelle, so und so. Wenn deine E-Mail gelesen wird, ist das halt ein Riesenproblem. Das heißt, was wir machen, ist, dass du über LumenU eine Nachricht schreiben kannst, zum Beispiel an eine Beratungsstelle. Und du kannst eine Nachricht auch zurückbekommen, aber es ist anonym. Und du wirst niemals eine Benachrichtigung bekommen, sondern erst, wenn du dich mit deinem Passwort einloggst, dann kannst du eben die Nachricht sehen. Bedeutet also, ohne das Passwort, dass man sich hoffentlich nicht aufschreibt. Und auch dazu geben wir eine klare Anweisung, dass man das nicht tun darf in dem Fall. Genau, mit dem Passwort kannst du dann erst die Nachricht lesen, sodass die Person, die gewalttätig ist, da nicht dran kommen kann.
Ja, wow. Das klingt auf jeden Fall schon sehr durchdacht von eurer Seite aus. Aber ja, ist ja sicher auch ein Thema, womit viele Betroffene auch zu kämpfen haben.
Ja, absolut.
Wir haben jetzt die ganze Zeit von häuslicher und sexualisierter Gewalt gesprochen. Bei Lou and You soll es ja aber auch um Intersektionalität gehen, also um, wie zum Beispiel auch Rassismus damit reinspielt in manchen Fällen oder Antisemitismus zum Beispiel. Ist das so etwas, was du bei bisherigen Hilfsangeboten, die es jetzt schon so gibt, vermisst, dass das immer sehr monothematisch ist?
Ich sage mal so, bei ganz vielen Hilfsangeboten, also das Erste, was man sagen muss, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Angebote, aber die Ressourcen und die Mittel sind super beschränkt. Leider ist das Thema noch immer nicht so in der Gesellschaft angekommen und auch noch nicht so finanziert, wie man das erwarten würde bei einem Problem dieses Ausmaßes. Und das heißt, es gibt halt kaum Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu finanzieren. Das fängt schon bei der Digitalisierung an und so weiter. Aber was ich ganz doll merke, ist halt genau da, wo eine Person nicht sozusagen dem Standardfall, den man sich gesellschaftlich so vorstellt, entspricht. Das heißt, weiblich, jung, blond, Joggerin, Öffentlichkeit, wird überfallen so ungefähr. Die Fälle gibt es natürlich auch, aber sehr selten. Alles, was vom Standardfall abweicht, ob das ist, ich habe eine weiße Hautfarbe oder ich spreche Deutsch, meine Religion ist nicht christlich, was auch immer, also jetzt auf Deutschland spezifisch bezogen, sofort ist eine weitere Barriere da und weniger Informationen. Das heißt, für alle Fälle, die nicht diesem Standardfall, nenne ich es mal, entsprechen, gibt es weniger Informationen, es gibt weniger Anlaufstellen, es gibt weniger Hilfsangebote. Und da kommt noch hinzu, dass du jedes Mal, wenn du dich tatsächlich dann an eines der bestehenden Angebote wendest, immer noch damit rechnen musst, dass dort die gleichen Diskriminierungen wieder fortgesetzt werden von den Leuten, die dort, auf die du dort triffst, die du auch im Alltag ansonsten erfährst. Und das ist nicht nur eine Angst, die dich davor zurückhalten kann, sondern es ist auch häufig die Erwartung, okay, eine Person wird gar nicht mein Problem konkret so sehr verstehen können. Und dann tritt wieder der Fall ein, dass ich mich alleine fühle, dass ich mich fühle, als würde ich nicht zu dieser Gesellschaft gehören, als gibt es keine Hilfe für mich. Das heißt, sowohl tatsächlich als auch emotional gibt es da weitere Barrieren. Und das ist halt super tragisch, nicht nur, weil es einfach eine völlige Ungerechtigkeit ist und untragbarer Zustand, muss man sagen, sondern es ist halt auch ein Riesenproblem, weil die meisten Betroffenen von Gewalt sind eben nicht dem so angenommenen Standardfall. Im Gegenteil, diejenigen Menschen, die Diskriminierung erfahren im Alltag oder noch schlimmer, mehrfache Diskriminierung, schwere Diskriminierung, das sind gerade die so besonders stark von Gewalt betroffen sind und so besonders oft. Und das heißt, gerade für die muss es eigentlich besonders Informationen und Hilfsangebote geben. Ansonsten kann man das Thema gar nicht so richtig, ansonsten kann man den Betroffenen eben nicht richtig helfen. Das heißt, wir müssen es mitdenken und wir müssen eben auch mit super vielen Leuten sprechen und sehr viele Bedürfnisse auch einfach anhören und sagen, okay, wie können wir jetzt da eine weitere Ebene hinzufügen, sodass man sich mehr geholfen, dass einem geholfen wird, aber dass man sich auch mehr gesehen fühlt.
Du hast ja am Anfang auch schon gesagt, dass das Informationsangebot auch möglichst in einfacher Sprache formuliert sein soll. Ist dann auch geplant, dass ihr eure Angebote dann auch in verschiedenen Sprachen generell anbieten werdet?
Genau. Also wir haben Lou and You genannt, weil wir nach eine Person gesucht haben, die eine Vertrauensperson, eine Begleiterin für dich sein kann. Und das heißt, die Informationen sind eben keine Infotexte an sich, sondern Lou spricht mit dir im Sinne von, die Texte sind geschrieben in der Stimme von Lou und Lou informiert dich dann. Und unter anderem heißt natürlich das Thema Intersektionalität dann auch, es muss eine Person offensichtlich nicht Deutsch können, die in Deutschland lebt. Das ist wirklich nicht die Muttersprache. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall in so vielen Sprachen das Angebot anbieten wie möglich. Und das ist auch deshalb wichtig, weil nicht nur Betroffene selbst, sondern eben auch ganz viele Angehörige suchen. Und auch die müssen Informationen bekommen.
Nun ist das ja wahrscheinlich auch ein Riesenaufwand, den ihr da betreibt. Also da fließt ja sicherlich auch sehr viel Arbeit rein. Das Angebot ist ja aber gratis und ihr habt auch keine Werbung auf eurer Seite aktuell. Ja. Wie finanziert sich denn das Ganze langfristig?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die uns, glaube ich, mit am meisten beschäftigt hat, weil ganz, ganz klar war, dass unser Anspruch ist, nie muss irgendeine betroffene Person oder eine Angehörige dafür zahlen, dass sie Informationen und Hilfe bekommt. Werbung wird es auch nicht geben. Das ist einfach nicht, das fühlt sich nicht richtig an, das ist nicht vertretbar für uns. Und dann haben wir uns eben überlegt, so wie können wir das denn als gemeinnütziger Verein, der wir sind von der Rechtsform, wie können wir das denn eigentlich finanzieren? Und haben jetzt gerade eben eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft bekommen und haben die Unterstützung einer Stiftung. Und ansonsten finanzieren wir uns komplett über Spenden aktuell. Und werden eine Crowdfunding-Kampagne machen in ein paar Monaten. Und langfristig wird das Ganze so sein, dass wir versuchen, Geld zu verdienen, im Sinne von eine weitere Rechtsform hinzufügen, dass wir Geld tatsächlich verdienen können, sodass wir finanziell unabhängig werden, ohne dass wir für Beratungsangebote zum Beispiel deren Töpfe, die es gerade gibt, irgendwelche Töpfe anzapfen und die sowieso schon kleine Finanzierung, die es für diese Thematik gibt, irgendwie noch sozusagen reduzieren. Heißt, wie werden wir uns finanzieren? Einmal durch Implementierungsaufträge ausländischer Regierungen beispielsweise, oder fürs Ausland, weil es sehr viel wirtschaftlicher ist, Lu in eine andere Sprache, in eine andere Kultur, in eine andere, also sozusagen anzupassen auf ein anderes Land, andere Thematiken, andere Probleme, als beispielsweise dort das Ganze nochmal zu machen und das ja, die Infrastruktur zu duplizieren. Heißt also, Implementierungsaufträge aus der Standardisierung. Wir werden, wir denken auch über Möglichkeiten nach, dass wir große Organisationen beraten können und denen die Software oder einen Teil unserer Software zur Verfügung stellen können, sodass sie bessere Gleichstellungsarbeit leisten können. Denken über unterschiedliche Möglichkeiten nach, wie diejenigen dafür zahlen können, die, sagen wir mal, ebenfalls einen Vorteil davon haben, sodass gleichzeitig was Gutes getan wird, also dass mehr Menschen geholfen wird. Und da sind wir aber gerade im Prozess, muss ich sagen. Das kann man auch erst wirklich, für welche der 5, 6 Möglichkeiten, die wir haben, wir uns entscheiden, können wir erst eigentlich sehen, wenn die fertig ist oder gegen Ende. Und dann gehen wir in so eine Evaluationsphase und sagen, okay, was macht jetzt am meisten Sinn?
Ja, wow, das sind ja noch große, große Pläne, die ihr habt. Ich wünsche euch auch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Wir kommen jetzt auch langsam schon zum Schluss. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage für dich. Und zwar soll ja Lu und Yu in erster Linie den Betroffenen helfen. Es soll ja aber auch insgesamt mehr Awareness für dieses Thema schaffen. Was sind denn deiner Meinung nach so die häufigsten Fehlannahmen, die so um das Thema häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt, die da vorherrschen?
Das ist eine coole Frage, muss ich sagen. Die ist echt toll. Also das eine habe ich schon angesprochen, nämlich wer ist eigentlich betroffen von Gewalt? Weiblich zum Beispiel, das ist schon mal das Erste. Keine Diversität, männliche Betroffene, diverse Betroffene werden kaum mitgedacht. Es ist eigentlich immer die Vorstellung, also diese Standardvorstellung, wie gesagt, so die Joggerin im Park, das ist, auch wenn es vorkommt, fern von der Realität. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Betroffenen im eigenen Zuhause oder im Zuhause des Partners, der Ex-Partnerin Gewalt erleben. Und noch eine andere Sache, die einfach ein großes, großes Problem darstellt, was ich festgestellt habe, ist, die allermeisten Menschen denken, dass wenn so viele Frauen oder so viele Menschen betroffen sind von Gewalt, dass es dann auch so viele TäterInnen geben muss. Und das ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt der Fall. Man nimmt an, dass es viel, viel mehr MehrfachtäterInnen oder VielfachtäterInnen gibt, die also eine Person nach der nächsten, einer Person nach der nächsten gewalttätig werden gegenüber. Und das heißt, wir haben eine Missbalance. Also das heißt, wir haben ein großes Potenzial, wenn wir diesen Personen, die aktuell super viele Taten begehen, wenn wir denen etwas entgegensetzen können, dann kann tatsächlich mit relativ wenig TäterInnen relativ viel Gewalt gesenkt werden und tatsächlich auch verhindert werden. Und das ist auch so der Grundgedanke, dass eben Aufklärung und sagen, niederschwellige Hilfe tatsächlich zu einer Senkung von Gewalt führen kann. Nicht nur zu Hilfe der betroffenen Personen an sich. Genau, also das sind so drei große Fehlannahmen, die leider uns immer noch sehr schaden. Und ansonsten, was wirklich am meisten noch von Betroffenen berichtet wird, ist, dass viele Menschen im Kopf haben, dass man sich wehrt und schlägt und schreit, obwohl der Körper einem häufig einfach sagt, wehr dich nicht, mach nichts, praktisch stell dich tot. Und dann kommen ganz viele Selbstzweifel und auch Zweifel eben an Betroffenen auf. Warum hat sie sich denn nicht gewehrt? Und das ist etwas, das ganz, ganz tragisch ist und womit wir dringend in unserer Gesellschaft aufräumen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch allen, die zuhören und jetzt denken, dass sie euch gerne unterstützen wollen, auch nur dazu raten, sich mal die Seite anzusehen. Die ist auf jeden Fall dann auch in der Beschreibung verlinkt. Da findet man ja auch Möglichkeiten, wo man euch mit Spenden unterstützen kann. Und dann danke ich dir für dieses sehr informative, interessante Gespräch und wünsche euch auf jeden Fall auch noch viel Erfolg weiterhin.
Ja, ich danke dir. Es hat total Spaß gemacht und ich finde es super schön, auch welche Fragen du mir gestellt hast. Und ja, jede Person, die da Interesse dran hat, uns zu unterstützen, egal ob mit Zeit oder Geld, wir sind halt gemeinnützig und das ist ein Community-Projekt. Also wir versuchen das einfach
gemeinsam hochzuziehen. Also danke auch, dass du uns damit unterstützt und Leuten davon berichtest. Tausend Dank.
Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch.
Tschüss.